BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Und heute freuen wir uns wieder auf unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth, die uns heute mit einer besonderen Idee überrascht, nämlich mit einem Streifzug an einem der berühmtesten Flüsse in Bayern. Er ist viel besungen, weil er durch die bayerische Landeshauptstadt fließt und sein Weg ist fast 300 Kilometer lang vom Karwendel bis zur Donau. Dieser Fluss ist die Isar. Servus, grüß dich Gott, liebe Astrid.
Servus und guten Morgen.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir werden erfahren, was die Isar für dich bedeutet, wo sie ganz genau entspringt, welche vielfältige Pflanzenwelt es entlang der Isar gibt und natürlich auch sonstige Besonderheiten. Und wir beginnen die heutige Sendung mit einem berühmten Zitat. Doch was ist mir die Frühlingswonne hier im fernen, fremden Land? Ich sehn mich nach der Heimatsonne, ich sehn mich nach der Isar Strand. Dieses Zitat stammt von der berühmten österreichischen Kaiserin Elisabeth von der Sissi aus dem Jahr 1854. Das hast uns du mitgebracht, liebe Astrid. Gefällt dir das so gut?
Ja.
Ja.
Ich muss noch gleich seufzen. Außerdem ist die Sissi ja auch vom Starnberger See, wo ich auch her bin. Mhm. Und da denke ich eigentlich schon immer ganz oft dran, wenn ich an der Isar bin und es glitzert und funkelt so. Und da mag man schon gern sein. Mhm.
Was bedeutet denn die Isar für dich?
Ja, die Isar begleitet mich irgendwie schon mein ganz Leben lang. Also wenn ich daran denke, als Kind sind wir ganz oft mit dem Radl zur Isar gefahren und dann in der Schule haben wir da Geburtstagsfestel gemacht, wo Eltern dabei waren und da haben wir dann schaukeln dürfen an die Brücken und dann die wilde Zeit, gebouldern im Bayerbrunn, das war ganz, ganz wild, das ist eine tolle Bayer Zeit.
Bayerbrunn, das sind ja diese Kletterfelsen, da haben wir schon die berühmten Kletterer in die 30er Jahre.
Ja, ja, da haben wir dann gemeint, wir sind auf die Spuren vom Anderl Heckmeier.
Heckmeier, und so, gell?
Ja, ja, da haben wir uns dann ganz wild gefühlt. Also, haben wir jedenfalls gemeint, dürfen wir übrigens nicht mehr, weil der Nagelfluh, der ist inzwischen gebrochen, das ist abgesperrt, weil es einfach Einsturzgefahr hat. Aha. Leider, leider. Aber dann, du zur Studentenzeit, gell, da haben wir dann gegrillt, das waren also legendäre Festel und ja, und dann irgendwann ganz brav selber mit den Kindern, wenn man hinfährt. Und ach, das ist, ja, wenn man an der Quelle ist, das ist so eine ganz verträumte Sehnsucht, finde ich da. Da denke ich auch oft an die Sissi, das an der Quelle vielleicht auch mal gewesen ist, war ja früher Jagdgebiet auch. Also hat schon was für das ganze Leben eigentlich, die Isar.
Die Isar ist fast 300 Kilometer lang und wir schauen uns diesen Flusslauf heute an in dieser Sendung. Und fangen ganz oben an.
Wir fangen ganz oben an. Sie entspringt im Karwendel, im Hinterautal heißt es. Das ist so 12 Kilometer unterhalb von Scharnitz, also in Tirol in dem Fall. Sie fährt dann weiter nach Scharnitz, über Grenzen nach Bayern, Bad Tölz, München und dann südlich von Deggendorf, 5 Kilometer, da mündet es dann schließlich in die Donau. Mhm. Also sie ist knapp 300 Kilometer lang. Die Isar ist nicht schiffbar, also mit normalen Schiffen kann man nicht drauf fahren, wohl aber mit Floße. Das war schon in der Römerzeit ganz wichtig, eben für Waren, die aus dem Süden gebracht worden sind, zur Donau hinauf, als Flößereischiff, flößereischiffbarer Fluss. Die Via Raetia ist auch tatsächlich an die Isar eben angedockt, dass man da die Waren von Italien rauf transportieren hat Kinder vom Römischen Reich in dem Fall. Und auf der Isar, da ist tatsächlich auch der moderne Kanusport begründet worden. Ein gewisser Alfred Heurich, der Name sagt einem halt nimmer recht viel, wenn man kein Insider ist, der hat 1905 das erste Mal so ein Faltboot auf der Isar ausprobiert. Die kennst wahrscheinlich immer noch, diese Faltboote, Kanus, sind seitdem absoluter Standard beim Wassersport und das ist in der Isar erfunden worden. Mhm.
Die Isarquelle, wie muss man sich dieses Gebiet vorstellen? Wie schaut es da aus?
Die Isarquelle, das Isar-Ursprung heißt es, das sind eigentlich mehrere Quellen, ganz im Herzen vom Karwendel drin. Da geht ein ganz langes Tal hintere. Das sind gute 7-8 Kilometer, geht man hinter. Es ist nicht weit, 300 Höhenmeter hinauf ungefähr. Und das Interessante ist, diese Talmulde, ganz liebreizend, so wild romantisch, wie man sich vorstellt, und die weißen Karwendelberg. Das sind einfach weiße Felsen links und rechts. Schaut wunderschön aus. Es sind die Latschenwälder links und rechts. Und die Isarquelle selber ist ein bisschen abgesperrt. Inzwischen ist da eine Art Besucherzentrum eingerichtet worden, weil tatsächlich im Sommer viel Leute dort sind. Mhm. Es sind Latschen zwischen diesen verschiedenen Quellen, da kann man aber durchgehen und dann trifft man 3, 4, 5 kleine Quellchen, das sind dann alte Schilder auch dort, Isar Quelle 1, Quelle 2 und ja, das, wenn die Sonne durchscheint und dann glitzert alles so und dann sieht man auf einmal, wenn man so ein bisschen die Augen zumacht, lauter Sterndal. haben wir gedacht, was ist denn jetzt das? Lauter Sterndal. Und dabei ist es eine ganz besondere Pflanze, die da wächst. Das ist nämlich das sumpfblättrige Herzblatt. Klingt das nicht schön? Also ein Herzblatt, gell? Das ist ja. Das Innigste und das heißgeliebteste. Das passt ja ganz gut. Das ist eine kleine Pflanze, heißt der Himmelssterndal oder Schwanenblume oder Schwanenrose. Sie hat weiße Blüten, 5 Blütenblätter, eben wie ein Sternchen. Und die sind wie ein Parabolspiegel. Die sind innen um etwa 3 Grad wärmer als außen. Und das mögen alle Insekten wahnsinnig gern. Die gehen nämlich dann immer, wenn es kalt wird, innen rein, um sich aufzuwärmen. Deswegen hat die einen riesen Besucheransturm immer. Das ist eine der ökologisch wichtigsten Pflanzen, gerade in die Berge, so Alpenpflanze, weil sonst die Insekten oft auch gar nicht überleben könnten, ohne diese Aufwärmvorrichtung in einem sumpfblättrigen Herzblatt. Und Herzblatt deshalb, weil die Blätter schauen aus wie so ein Herzerl. Das ist also sehr, sehr süß. Und interessanten Namen hat das sumpfblättrige Herzblatt auch. Das heißt botanisch Panacea palustris. Also palustris heißt immer sumpfig. Und Panacea, das ist der Panas, der Gebirgszug bei Delphi. Und da ist doch diese Orakelstätte, wo die Pythia war. Und der Sage nach hat die Pythia in einer Quelle gebadet, in der kastilischen Quelle, bevor sie ihre Orakelsprüche gemacht hat. Und rund um diese kastilische Quelle, da wachsen ganz viele von diesen sumpfblättrigen Herzblättern. Und die Quelle ist ganz, ganz dunkel. Und tatsächlich liegen da ganz oft so Blütenblätter, diese Sterndele drin. Und es schaut aus, wie wenn man in ja, so einen Sternenhimmel neitauchen würde. Und der Überlieferung nach konnte die eben nur so gut weissagen, weil sie vorher mit diesem Herzblatt gebadet hat. Man weiß also nicht, ob man vielleicht an Orten, wo das besonders früh ist, wie an der Isarquelle, wenn man da eintaucht, ob man dann vielleicht auch weissagen kann. Gell? Also kann man mal ausprobieren.
Wie kommt man denn zur Quelle der Isar?
Also entweder geht man zu Fuß hin und wieder zurück, aber es sind, wie gesagt, so 16, 17 Kilometer schon hin und her. Man fährt am besten mit dem Radl. Das ist eine Forststraße, die ist nur am Anfang, ist einmal ein Steilaufschwung, den kann man aufschirmen. Für viele Kinder ist es die erste Radltour. Geht auch für kräftige Papas mit einem Radlanhänger dann ganz gut, dass man die Kinder reinsetzen kann, haben wir schon ausprobiert. Und da muss man nur schauen, dass man zwischendurch immer viel Stopps macht, weil das ist so viel zum Entdecken, wenn man dahinter fährt, in dieses hochalpine Tal, das eigentlich ganz nah am Talgrund ist. Das macht auf und dann glitzert auf einmal die Isar neben unter die weißen Wände. Also da meint man fast, man ist in einem Bergmeer drin. Also ein lichter Bergwald dann auch noch. Und dann kommen Muren runter und man fährt drüber über Sumpfebenen vorbei und da glitzert dann das Nächste. Da sind dann ganz viele Wollgraswiesen. Das Wollgras ist ja auch sowas weiß Schimmerndes. Das ist ein Gras mit einem weißen Büschel umdrohen. Das ist nicht die Blüte, sondern der Samenstand. Und das findet man in Zwischenmoore, Sümpfe, überall, wo es eigentlich ganz nass ist. Und man hat das früher immer gesammelt als Kerzendocht und als Füllung in die Kissen drin. Wird heute nicht mehr gemacht, weil es einfach so selten worden ist, weil die Gebiete, wo es wohnt, zerstört worden sind. Aber also eine.
Das klingt ja wirklich traumhaft.
Eine traumhaft schöne Gegend, wo man nur empfehlen kann, hinzugehen. Was halt ein bisschen ein Nachteil ist, wenn man zu Fuß hintergeht, um mehr zu sehen, dann sind halt die ganzen Radler da und das ist dann ein bisschen lästig mit der Zeit.
Einkehrmöglichkeit gibt es?
Einkehrmöglichkeit gibt es auch, zwar nicht an der Quelle, sondern wenn man nur ein Stückchen weiter hinter geht oder radelt, weil mit dem Radl ist man in 10 Minuten hinten und zu Fuß geben halt doch eine gute halbe Stunde dann vielleicht, ist die Kastenalm, die ist also eine richtige schöne Alm, eben auch unter diese weiten Wände mit Ahorn rundherum und Wiesen, also wieder kleine Ahornboden, ähnlich, eben auch diese Bergahorne. Und die ist im Sommer bewirtschaftet, ganz, ganz reizend, ganz, ganz nett. Auch für die Kinder ein kleiner Spielplatz, damit sie ein bisschen rumtun können. Wunderbar. Wobei es mir selber fast lieber ist, eine kleine Brotzeit mitnehmen und dann an der Isarquelle vielleicht sitzen und ein Stückchen Schoko oder ein Schwapp vom, da kann man sich ein Prosecco mitnehmen für die Kellnymphe, man weiß ja nie, für was gut ist. Ne? Und dann auch so einen Schwapp abgeben, das ist ja immer sehr nett.
Jetzt sind wir unterwegs im oberen Isartal in einer Wildlandschaft vor Mittenwald.
Das ist eine Landschaft, die sieht man eigentlich immer gar nicht recht. Weil wenn man vom Mittenwald nach Scharnitz oder weiter nach Innsbruck fährt, dann kommt man eigentlich immer nur an Karwendel vorbei und dann schaut man auf Richtung Damka und Karwendelspitz. Und auf der anderen Seite, das sind halt so Büsch, Heckenzeig. Ja, ja. Und dahinter ist die Isar. Und da weiß es aber eine ganz, ganz besondere Auenlandschaft, tatsächlich recht ursprünglich. Die Isar ist so richtig schnell, also eine Schnellfahrstrecke für die Isar mit 12 km/h fahren sie. Dagegen als Vergleich, der Rhein fährt nur 0,84 km/h. Also ganz, ganz langsam. So, ne? Die ist also richtig spritzig und schnell. Mhm. Und das ist ein Riedboden eigentlich, auch hinten eine weite Landschaft. Und da wohnen ganz viele besondere Tiere, wie der Flussregenpfeifer oder der Flussuferläufer. Glockenenzian wächst da. Und es sollen, weißt du, vorher gelacht hast, wegen meine Quellnymphen, gell? Also der Sage nach gibt es die Fall wirklich. Aha. Und da sind Erzfräulein. Da sind Erzfräulein, die sollen sich da drei Venediger Fräulein immer zeigen mit Grabegeräten und nach Gold suchen und das waschen sie dann in der Isar. Tatsächlich gibt es in der Isar auch ein Gold, aber ganz wenig. Also bis man da reich wird, da kann man lang hinwaschen. Ja. Da die nicht. Wir schauen lieber auf die andere Isar-Seite in dem Fall. Da ist nämlich auch etwas ganz Besonderes, mit dem man früher viel Geld verdient hat. Da ist nämlich ein Marmorbruch. Und zwar der Mittenwalder Marmorbruch mit dem sogenannten roten Mittenwalder Marmor. Aus dem ist unter anderem die große Kaskade gemacht gewesen in Nymphenburg. Die ist doch so rot oder rötlich, die ist allerdings vom Krieg kaputt gegangen. Dann bei der Theatinerkirche die Fassade. Das Rote ist aus diesem roten Mittenwalder Marmor. Und die Pfeiler vom Goldenen Dachl in Innsbruck sind aus dem roten Marmor. Dabei ist aber tatsächlich dieser rote Marmor eher ein Sandstein. Roter, wenn man ihn poliert, dann glänzt es eben genauso schön wie ein Marmor. Mhm. Ist leider inzwischen aufgebraucht, also der ist, kann man nichts mehr abbauen in dem Marmor. Dafür ist jetzt ein sehr schöner Klettergarten drin.
Ah ja.
Naja, das ist also auch unbedingt erwähnenswert. Mhm. Aber wenn man sich nochmal rundherum schaut, die Gegend, die hat schon was Besonderes. Und dieses Rot finden wir jetzt gerade im Frühjahr, weil da ist nämlich auch ganz viel Rot oder Rosa rund um die Isar. Da sind nämlich die sogenannten Schneeheide-Kiefernwälder. Das ist also eine Art der Typisierung von Wäldern. Es gibt Fichtenforste, es gibt Buchenwälder, es gibt Waldmeisterbuchenwälder und eben diese Schneeheide-Kiefernwälder. Und da blühen gerade jetzt im Frühjahr die Schneeheidepflanzen wunderschön in diesem Rosa. Das sieht man auch, wenn man dann eben weiterfährt, links und rechts von der Straße oder am Wanderweg, gerade am Karwendel, dieses rosa Blühende und das mit der Kiefer oben drüber, das sind ganz lichte Wälder. Die sind vor allem bei uns im Alpenvorland entlang von den Flüssen und die können besonders viel Wasser speichern. Das ist also eine ökologisch ganz, ganz wichtige Funktion dieser Wälder, dass die das Hochwasser aufnehmen können, speichern können und dann langsam wieder abgeben. Auch eben hier ein Nachteil an so Regulierungsmaßnahmen, wenn die Wälder zerstört sind. Mhm. Wenn man sagt, man baut immer weiter hin, dann wird das Hochwasser nicht mehr aufgenommen, sondern geht einfach über die Ufer drüber. Eigentlich sehr, sehr schade. Und die Schneeheide blüht jetzt gerade, duftet ganz fein nach Honig. Und in der Blumensprache heißt es aber, ich möchte gerne alleine bleiben, wenn mir jemand so ein Streißerl schenkt. Das tun wir dann, glaube ich, nicht. Ist aber ein Symbol eigentlich für Beständigkeit, für Widerstandskraft, weil es eben gleich nach dem Schnee schon blühen kann. Aha. Was auch interessant ist, wenn man im Herbst das Viech wieder von der Alm holt, meine Freundin im Tiroler Oberland, in Nauders, macht das einmal, wenn das im Herbst die Viecher wieder runterholen oder im Spätsommer, dann ist ja inzwischen der Stall gekalkt worden frisch. Mhm. Und damit das Viech nicht krank wird, dann von dem frisch gekalkten, tut man den erst mit der Schneeheide ausräuchern. Offensichtlich bindet es Schadstoffe in der Luft und dann kann das Viech den Winter über wieder drinstehen. Mhm. Also spannende Sache eigentlich, was man da alles machen kann. Mhm. Naja, und dann kommt eigentlich nochmal ein Anteil der Wildflusslandschaft vorbei an Krün, Walgau und dann geht es aber schon über zum Silfenstein-Stausee. Der ist gebaut worden in die 50er Jahre, war damals ein großes, großes Politikum. Er war deshalb nötig, weil man so viel abgezapft hat von der Isar und die Isar dann trocken gefallen ist, nachdem das Walchensee-Kraftwerk gebaut worden ist. Und es war in Bad Tölz teilweise überhaupt kein Wasser mehr oder es ist zu viel Wasser vom Hochwasser auf einmal gekommen. Das musste man irgendwie regulieren und deshalb war der Silfenstein eben diese Staustufe dahinter.
Auch als Hochwasserschutz
für
Münchner?
Auch für Münchner. Mhm. Also geht die ganze Isar unter eigentlich dieser Hochwasserschutz vom Silfenstein.
Sehr ein gewaltiges Projekt gewesen. Da war ja, in diesem Gebiet war ja die Ortschaft Fall.
Ja.
Das alte Fall kennt man vielleicht auch vom Jäger von Fall, dieser Roman von Ludwig Ganghofer. Und das, die Leute sind alle ausgesiedelt worden.
Und dann,
wie im Reschenstausee.
Wie am Reschenstausee, wobei der Jäger von Fall, der hat übrigens, der ist auch nur kurzzeitig in Fall gewesen, der hat nämlich dann in Ohlstadt gewohnt. Und dem sein Haus, das gibt es heute noch, von dem Jäger von Fall. Also der ist tatsächlich eine reale Person gewesen und den gab es immer noch. Und dem sein Sohn, das war ja eine ganz tragische Geschichte mit dem Jäger von Fall, dem sein Sohn war nämlich selber ein Wilderer. Und der ist dann ins Zuchthaus gekommen und der Vater hat die Strafe zahlen müssen und der Jäger vom Fall ist dann bettelarm gestorben. Also
der Bub vom Jäger war ein Wilderer?
Der Bub vom Jäger war ein Wilderer und der Vater ist dann in Armut gestorben wegen Strafen, die zu zahlen waren. Der Sohn ist dann nach Amerika ausgewandert. Muss also um 1900 gewesen sein. Ich glaube, da gab es viele tragische Geschichten. Mhm. Am Silvenstein gab es übrigens auch tragische Geschichten. Wenn wir jetzt gerade bei den Fräulein und den Nymphen waren, da waren auch so unangenehme Wesen, und zwar eine Nixe. Da soll ja eine Nixe gewesen sein, auf dem Silvenstein, da kommt nämlich der Name her, das war immer schon eine Flussbiegung, also die fahrt ja erst die Isar praktisch von West nach Ost, also von Wallgau, von Grünwallgau kommend, und in den Fall birgt es ab Richtung Norden nach Lingriers. Und da an der Ecke, da war ein Felsen, das war der Silvenstein. Und die Silven, das sind eigentlich so Luftgeister in der Antike gewesen. Und eine Nixe, Nymphe, die saß da droben und die Flößer, die haben immer nach derer geschaut und sind dann gegen den Stein geprallt. Also so eine Art Lorelei im Prinzip. Und der Felsen ist tatsächlich schon 1530 gesprengt worden, weil der so gefährlich war, also gerade dieser eine Stein, aber gefährlich ist die Ecken immer noch blieben. Und da waren dann alle Flößer gar nicht so unglücklich, wo na, der weg war. Aber Schiffbarkeit oder Floßbarkeit war natürlich nimmer da dann.
Es ist eh gewaltig, dass die da mit Flüsse runtergefahren sind.
Das ist absolut gewaltig, wie man sich vorstellt, was da an wilden Vorkommen war und die Gefahren und was man transportiert hat, die Mengen an Waren, die transportiert worden sind. Erst sind sie von Venedig raufgekommen, man muss ja von Innsbruck über den Zierler Berg raufbringen und dann weiter die Via Raetia und über Grün, da sieht man noch die alte Römerstraße eingefräst und dann auf die Isar drauf. Also Wahnsinn, das sich vorzustellen, was da eigentlich euch schon los war. Da suche ich mir lieber ein ruhiges Eckerl, zum Beispiel zwischen dem Silvenstein und Lenkriers, da sind nämlich auch noch wunderschöne Isarauen. Und da ist etwas ganz Besonderes, da bin ich als Pflanzenfreundin immer hin und weg, da wächst nämlich die deutsche Tamariske. Tamariske sagt dir vielleicht vom Namen her was so als tropisches Gewächs. Mhm. Es gibt Tamarisken in Griechenland, die wachsen als Bäume. In Australien gibt es x Tamarisken. Und es gibt eine Tamariske eben in unseren gemäßigten Zonen, das ist die sogenannte deutsche Tamariske. Das ist ein kleiner Strauch, ein verholzter Strauch, wird so 60 cm hoch. Und es ist eine Charakterart von den Wildflüssen, von den Alpenwildflüssen in Europa. Kann so 70 Jahre alt werden. Und die muss aber jedes Jahr wieder überschwemmt werden. Die wohnt im Kiesbett drin, da wo auch die Flussregenpfeifer sind. Aha. Für die ist die auch ganz wichtig, die Tamariske, weil die dann das Wasser ein bisschen abhält. Also hängt alles zusammen. Und diese Tamariske ist eben durch die Zerstörung der Wildflusslandschaften fast ausgerottet worden. Die gibt es nur noch an ein, zwei Stellen am Lech, eben an der oberen Isar ein paar Stellen. Es gibt es an der Isel in Osttirol und es gab es am Inn bei Roppen. Das war bei Roppen, das ist da im Tiroler Oberland auch. Da wurde sie aber ausgerissen, nachdem festgestellt worden war, dass man hier keine Kraftwerkstufe bauen darf in dieser Flussecke, weil da ja eine echte Auenlandschaft ist. Und auf einmal war die Tamariske weg. Also sehr, sehr tragisch. Wie gesagt, fast ausgerottet. Die war früher ein ganz, ganz wichtiger Heilpflanze. Da hat es mehrere davon gegeben. Man hat die ähnlich wie Latschenöl für Inhalationen und Einreibungen genommen. Sie wird jetzt wieder im Botanischen Garten in München nachgezüchtet. Und ich hoffe, die Bestände, die werden sich wieder erholen.
Bemerkenswert sind ja die verschiedenen Flusskiesel, die in der Isar zu finden sind. Kalkstein, Quarz, in allen verschiedenen Farben.
In alle Farben. Also ich bin immer hin und weg. Es gibt ja da so einen hellen Granit, der kommt aus dem Ötztal. Der ist ja ganz, ganz weit gefahren. Das ist kein Kalkstein, weil den Kalkstein, Wettersteinkalk, das ist unseres. Aber das kommt von der letzten Eiszeit, ist da praktisch über den Wedersteuer drüber gekommen. Wahnsinn. Diese Granitkiesel und dann natürlich die roten Sandsteine, so wie der Mittenwalder Marmor glänzt heute nicht ganz so. Es gibt Dolomit-Kalkstein, natürlich die weißen, das sind die Quarze, die schauen ja richtig schön aus. Und wenn irgendwas so karmesinrot ist, na, das sind oft Ziegelsteine, die rund geschliffen sind. Die gibt es auch.
Genau.
Da haben wir schon ganz oft überlegt, was ist jetzt das für ein Stein, dabei war es ein Ziegelstein eigentlich. Also die schaue ich mir immer wahnsinnig gerne an. Mhm. Und die, da kann man auch Bilder damit richtig malen. Also Landschaftsbilder und etwas zeichnen und, mhm, und Spuren aus den Quartsteinen. Also toll. Da wäre ich einmal zum Kind.
Schön.
Das macht einfach Spaß. Ja, wenn wir weiterfahren, dann kommen wir schon Richtung Bad Dölz, Königsdorf, und da ist dann der Malerwinkel. Und der Malerwinkel, der gehört auch zu den eher unbekannten Ecken an der Isar. Das ist ein, ja, wie ein Riff, eine Kante oberhalb vom Flussbett. Das geht richtig steil, so 60 Meter runter, ganz steil. Und man hat einen wunderschönen Ausblick eben über die Isarauen, über die Auwälder bis hin in die Berg. Das sind natürlich Malerwinkel. Es gibt viele Malerwinkel, aber es gibt nur einen an der Isar, einem Sondern. Und dann gibt es eine sehr schöne Runde, das ist ein ausgeschilderter Wanderparkplatz auch zwischen dem Königsdorf und der Jugendsiedlung Hochland. Geht man so, ja, 2 Stunden ungefähr, geht man runter zur Isar und kommen kleine Bachal dann wieder. Und momentan sieht man schon, jetzt werden gleich die Sumpfdotterblumen kommen mit ihrem kräftigen Gelb, mhm, und sehr wunderschöne Blumen auch. Also wie die Sonne und dann die Bachal, es glitzert alles und da freue ich mich richtig, wenn ich da bin.
Habe die Ehre, am Donnerstagvormittag, wir sind heute unterwegs an der Isar, die vom Karwendel durch Mittenwald fließt, an Mittenwald vorbei, durch an Wolgau vorbei, hinten oben zum Silfensteinspeicher, an Bad Tölz vorbei. Und jetzt waren wir in Königsdorf.
Waren wir in Königsdorf und dann geht es schon straight runter, auf Neudeutsch gesagt.
Straight
runter, ja genau.
Geradeaus.
Geradeaus. Und direkt am Wolfratshausen vorbei, das lassen wir orographisch, das ist ein sehr schöner Begriff übrigens.
Ja.
Orographisch heißt nämlich im Sinne der Flussrichtung, links oder rechts. Orographisch links lassen wir nämlich dann Wolfratshausen links, gell? Und fahren direkt hinein in die Publinger Au. Und die Publinger Au ist ein ganz großartiger Auwald. Das ist eine der letzten großen Auwälder, ist ein Naturschutzgebiet südlich oder nordöstlich von Wolfratshausen zwischen Ascholding, ungefähr ja, Nauf, mhm, bis Icking geht es. Es ist so 6 Kilometer lang und bis zu 1 Kilometer breit. Das ist ein Naturwaldreservat, erst einmal dieser Auwald. Das sind Kiefern, wie wir eben gesagt haben, diese Rotkiefer. Dann sind ganz viele Fichten und Weiden natürlich da, aber auch ganz viele Grauerlen, die man sonst nicht oft sieht. Und das ist ein sogenannter Hotspot. Das muss man jetzt leider neudeutsch sagen. Gell?
Mhm.
Ein Brennpunkt, hat man auch sagen.
Brennpunkt.
Warum sagen wir es ja nicht? Gell? Mhm. Ein Brennpunkt der Artenvielfalt und gleichzeitig, und das ist das Besondere in Droh, ein echtes Naherholungsgebiet. Und da beißt sich der Naturschutz eigentlich überhaupt nicht damit, dass man als Erholungssuchender hingehen kann. Und das kommt daher, weil eben diese Auenlandschaft noch so intakt ist und dass der Wald so war und nie abgeholzt wurde. Und gerade die Grauerlen sind da ganz, ganz spannend. Die können sich nämlich mit bestimmten Bakterien verbinden und dadurch Stickstoffe anreichern und den Boden verbessern, sodass andere Bäume da auch weiter wachsen können, obwohl es eigentlich ein Überschwemmungsgebiet ist. Geht eben wegen dieser besonderen Grauerle. Und was auch wichtig ist an der Grauerle, sie ist die allerwichtigste Winternahrung von den Haselhühnern. Haselhühner, man kennt ja die Birkhühner, Auerhühner, Schneehindel.
Die Raufußhühner.
Die Raufußhühner. Und mhm, das Haselhuhn ist eher unbekannt, weil man es eigentlich ja überhaupt nicht sieht. Das ist einfach nur braungrau. Und das hupft nicht einmal auf wie so ein Schneehindel, das an furchtbar der Schrecker kommt, wenn man vorbeigeht, sondern es bleibt wirklich in seiner Kuhle sitzen und wird vollkommen übersehen. Und wird auch im Naturschutz eigentlich oft übersehen, weil man es überhaupt nicht am Schirm hat. Aber die brauchen eben diese Grauerlen, und wo viele Grauerlen sind, da können auch diese wirklich sehr, sehr seltenen Haselhühner gut wohnen. Finde ich eigentlich auch sehr schön.
Sind die Grauerlen schon in der Blüte?
Die sind schon in der Blüte, die gehören zu den am frühest blühenden Pflanzen. Das Allergiker können sagen, bei dreimal Niesen, aha, die Grauerle ist schon da. Das ist eine der ersten, wie gesagt, sogar noch vor der Schwarzerle. Ganz eine schnellwüchsige Pflanze, auch im ersten Jahr ist sie schon 50 cm hoch und nach 5 Jahren trägt 5 Meter.
Also ähnlich wie die Weiden.
Ähnlich wie die Weiden. Die, ja. Weiden ist ja auch der gleiche Standort. Die haben eben viel, viel Wasser drin. Und was bei der Erle so interessant ist, wenn man die schlagt, dann oxidiert das auf einmal und dann wird das das Holz blutrot. Also eine wunderschöne Pflanze. Und da hat man natürlich früher gesagt, das ist eine echte Hexenpflanze. Ganz klar. Wird leider, wenn es trocknet, ein bisschen weniger rot. Das bleicht dann aus, aber immer noch sehr, sehr schön. Und die Grauerle, die ist auch so ein bisschen in sich verdreht. Wenn man da tatsächlich was abschleift, kann es ein wunderschönes Muster auch gerade für Intarsien geben. Aber der Pupplinger Au ist tatsächlich so ein bisserle gefährdet, weil unter anderem siedelt sich da Wacholder inzwischen an. Und der Wacholder, meint man, der kehrt dahin, aber der kann die anderen Pflanzen verdrängen. Der scheidet eine Art Herbizid aus. Es wächst einfach nicht mehr so gut, die anderen Pflanzen unter dem Wacholder. Und für wen es ein großes Problem ist, das sind eben diese besonderen Frauenschuhorchideen. Die Frauenschuhorchideen sind natürlich das Highlight überhaupt in der Pupplinger Au. Das ist auch ein Grund, warum ich immer wieder gerne Kräuterführungen hinmache oder Naturwanderungen, dass wir uns die Frauenschuhorchidee anschauen. Das ist unsere größte heimische Orchidee. Wächst in schattigen Laubwäldern. Sie mag es ein bisschen feucht gern haben. Und die Blüten, die sind einfach traumhaft schön. Ich finde immer, das schaut aus wie ein Stubenwagen, wo oben der, ja, der Himmel drüber ist. Und innen liegt ein kleines Puppel drin. Also ist typischerweise diese Frauenschuhorchidee und diese Blüten sind auch ganz spannend. Das ist nämlich eine Kesselfallenblüte, nennt sich das Ganze. Und zwar sind die Innenwände von der Frauenschuhorchidee durch einen Ölüberzug ganz glatt und glänzend. Das heißt, die Insekten können nicht mehr raus. Mhm. Und hinten dran, da sind aber zwei so Haartreppen. Das ist wie, man nennt das eine Wand, praktisch eine Aufsteigewand, hat auch lichtdurchlässige Stellen, also wie Fensterl, dass man das sieht. Und da müssen sich aber erst die Insekten unter der Narbe durchquetschen, also etwas befruchten und dann unter einem von den beiden Staubblättern. Ja, und dann sind sie gute Bestäuber. Und Wildbienen, die kommen wieder aus dieser Kesselfallenblüte raus, aber Schwebefliegen, die kommen nicht mehr raus. Die bleiben dann drin gefangen. Da gibt es einen richtigen Bodensatz. Ist aber auch nicht schlimm, der Bodensatz, weil in ganz vielen von diesen Blüten von der Frauenschuhorchidee, da sitzt nämlich die Krabbenspinne drin und die mümmelt dann alle auf. Also egal, ob sie rauskommen würden oder nicht. Und die Krabbenspinne, das ist eine der, also ich finde es, ich bin nicht so der Spinnenfan, faszinierend, aber ich finde die, also echt beängstigend. Die kann jede Farbe annehmen. Das ist das Chamäleon unter den Spinnen. Die hat, normalerweise ist die so bräunlich-grün, die kann aber knallgelb sein, wenn es jetzt in der Sumpfdotterblume sitzt oder auf einem Hahnenfuß. Die kann ja dieses hellgelbe von der Frauenschuhorchidee kriegen. Die kann aber auch ganz weiß werden, ganz grün, ganz blau. Die färbt sich wie die Blüte, auf der sie sitzt. Und da meint nämlich ein Insekt, oh, eine Blüte, will ich befruchten. Und dann macht die Spinne tschapp und frisst die.
Faszinierend, was absolut, es alles gibt bei
absolut,
uns.
Absolut irre. Mhm. Also ich finde es erschreckend.
Magst du nicht so, gell?
Nein, ich mag gar keine Spinnen. Also überhaupt nicht.
Wann blühen denn die Frauenschuhorchideen?
Die Frauenschuhorchideen, die blühen so Anfang Juni, Ende Mai, Anfang Juni. Kommt immer auf die Witterung drauf zusammen. Es ist ein Spektrum von etwa 2 bis 3 Wochen, wo die blühen. Und es ist einfach nur traumhaft schön. Wobei in der Pupplinger Au, da muss man es ein bisschen suchen. Man darf ja auch nicht überall hingehen, sondern nur auf den ausgewiesenen Wegen, weil das natürlich ein Naturschutzreservat ist, wo man eben die Wegepflicht hat. Wenn man unbedingt mal oder wenn man sehr gerne Frauenschuhe sehen möchte, dann kann man ins Lechtal fahren und in der Martinsau, da betreut die Bergwacht einen Bereich, wo ganz viele Frauenschuhorchideen wachsen und die haben da extra Besucherwege angelegt. Kann man auch hingehen. Als Tipp. Ja, und jetzt Ende April, jetzt kommt aber eine andere Färbung und die ist also eine ganz besondere Sache. Das ist nämlich das Heideröschen. Als Musikfreund, als Musiker kennst du natürlich, sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide, und das beschreibt ja das Heideröslein, eben keine normale Rose, sondern das Heideröslein, das damals ein wunderschönes, ja, es war immer schon eine beliebte Pflanze, aber es war vor allem als Abtreibungsmittel wichtig. Eines der wichtigsten Abtreibungsmittel in damaliger Zeit, allerdings tödlich giftig. Also es geht hier um Milligramm in der Dosierung, hopp oder top. Das macht es natürlich wahnsinnig gefährlich. War gleichzeitig, gerade im 19. Jahrhundert, eine der beliebtesten Blüten oder Blumen für und vor allem teuersten Blumen für Blütensträuße in der Ballsaison. Also Ballsaison ging ja bis April. Aha. Und wer dann ein Sträußlein hatte von dem Heideröslein, die war was. Und wenn natürlich eine Frau ein Heideröslein Streißerl geschenkt gekriegt hat von ihrem Galan, nennen wir es doch, dann war auch klar, auf was hinausgegangen ist. Aha. Also Blumensprache ist da sehr eindeutig. Eine andere interessante Pflanze, die wesentlich harmloser ist, das ist das Herz, die herzblättrige Kugelblume. Die finde ich ja spannend. Das ist eine Art Gitternetzblume, also die rankt über Felsen drüber, auch mit Herzalblätter, deswegen herzblättrig wieder, und die macht lila Kugelpuscherl. Also richtige lila Puscherl, und wenn man die trocknet, dann werden die schwarz, kohlrabenschwarz. Schaut toll aus. Erst diese lila Puscherlen und dann auf einmal beim Trocknen sind die ganz schwarz. Und das Spannende an dieser herzblättrigen Kugelblume ist, dass das eine ganz neue Pflanze ist. Die ist offensichtlich erst nach der Würmeiszeit entstanden, genetisch einwandfrei, also eine ganz eigene Varietät. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und weil ich gesagt habe, diese Wolkenteppich, da gibt es noch eine Pflanze. Daneben die braunrote Stendelwurzel-Orchidee, die heißt, gibt es auch in Estland, und da nennt man die Sandmännchenteppich. Diese wunderbar nach Vanille duftende Blume. Also gut zum Einschlafen.
Jetzt sind so Auenlandschaften überhaupt sehr artenreich.
Die sind sehr, sehr artenreich, weil einfach durch die Nährstoffversorgung, durch die Flüsse, kommt immer wieder frische Nährstoffe rein. Es werden Bedrängerpflanzen von zarten Blümchen werden in Schach gehalten. Und es können sich eben ganz viele Spezialisten halten, die genau diese Kiesellandschaft brauchen, diese Überschwemmungslandschaft, die nicht so konkurrenzstark zum Beispiel sind. Löwenzähne finden wir da gar nicht so viel. Die haben nicht genügend Nährstoffe in dem Fall. Die brauchen gar nicht diese vielen Mineralstoffe, die da wieder von der Isar daherkommen. Mhm. Also dieses eigene Gebiet. Und das bedingt dann natürlich auch, dass spezialisierte Insekten kommen, spezialisierte Vögel danach, spezialisierte Kleinsäuger, was alles aufeinander und ineinander aufbaut. Und Gebiete, wo viele Orchideen sind, die sind sowieso ökologisch meistens ganz großartig aufgestellt, weil bei den Orchideen weiß man, dass das ja ganz wichtige Mykorrhiza-Pflanzen sind. Also Mykorrhiza ist ja dieses Netzwerk aus den Pilzen, und da gehören unbedingt die Orchideen dazu. Die Orchideen leben ja bis zu 10, 20 Jahre unter der Erde nur als Keimlingsembryo nur von dem Mykorrhiza und treiben dann erst oft nach 10 Jahren, vielleicht nach 20 Jahren, das erste Laubblatt auf und sind dann vermutlich, man weiß das alles nicht so genau, diese Zusammenhänge, sind da vermutlich zuständig, dass das ganze Mykorrhiza mit Wasser versorgt wird oder dass der Wasserpegel in diesem Netzwerk stimmt. Und wo die Orchideen sind, dann kann eben alles andere sehr gut aufbauen drauf. Und das zeigt, wie reich so ein Gebiet ist. Und gerade die Pupplinger Au natürlich mit dem Orchideenreichtum. Es ist ja nicht nur der große Frauenschuh, das ist der auffällt. Es fällt auf die Stendelwurz, weil es so nach Vanille duftet. Aber es gibt ganz kleine, es gibt die Korallenwurz, die man überhaupt nicht sieht erst. Wunderschöne kleine Orchideechen, die übersehen werden und die aber eben für diese ökologische Nische und für diese Artenreichtum ideal sind.
Und durch diese Pupplinger Au fließt die Isar.
Ja,
die Isar. Aber nicht mehr so schnell wie oben im Mittenwald, oder?
Nein, ein bisschen langsamer tatsächlich. Und es ist ja inzwischen so, dass nicht mehr so viel Wasser ankommt, wie es derzeit einmal war. Seit der Silfenstein da ist, also vor dem Silfenstein war eben die Austrocknung. Das konnte zum Glück durch den Silfenstein reguliert werden. Der Silfensteinspeicher ist eigentlich das große Glück für die Pupplinger Au gewesen, sonst war es ausgetrocknet. Und inzwischen kann er es schön regulieren. Na, und jetzt haben wir eben in der Pupplinger Au auf der einen Seite die Isar, die Wilde, und auf der anderen Seite der Isar-Kanal, der da bei Wolfratshausen schon abzweigt. Und dann dazwischen die kleinen Stauseen, wo man auch baden kann.
Von der Pupplinger Au schauen wir in der kommenden Stunde weiter in Richtung Minga, in Richtung München, wie die Isar durch München fließt und dann noch weiter, nämlich bis Deckendorf, wo sie dann in die
Donau mündet.
In die Donau mündet.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und diese Stunde eröffnet den Wellenschlag der Isar. Die steht nämlich heute bei uns im Mittelpunkt. Sie fließt vom Karwendel bis zur Mündung in die Donau, 300 Kilometer fast, durch Bayern. Und wir waren jetzt schon unterwegs bis kurz vor München, von der Quelle bis kurz vor München. Und jetzt sind wir dann in der bayerischen Landeshauptstadt, gell?
Jetzt fahren wir rein in die Landeshauptstadt und schauen, was uns da die Isar alles erzählt und was da für wilde Gestalten gibt.
Wir schauen uns jetzt die Isar in München an, liebe Astrid.
Ja, weil München ist ja eigentlich auch eine Isar-Gründung. Also der Ort, der war schon länger da, aber wie wir Münchner Schulkinder damals gelernt haben, gegründet wurde München 1158 durch Herzog Heinrich den Löwen. Und das konnte nur dadurch sein, dass es eben das Marktrecht gekriegt hat. Und das Marktrecht hatte immer nur eine Stadt, in der die Brücke war. Und die Brücke, die Isarbrücke, die war eigentlich früher da zwischen Oberföhring und Unterföhring. Die hat dem Bischof von Freising gehört. Und da hat dann der Herzog Heinrich der Löwe diese Brücke anzünden lassen und hat dann seine eigene Salzbrücken gebaut in München, damit eben der Salzhandel über seinen neuen Marktfleck München gehen konnte.
Hat der Zoll erhoben worden?
Hat der natürlich der Zoll erhoben worden ist und der Bischof hat das nachschauen gehabt. Das ist mir deswegen so eine Erinnerung, weil das haben wir als Kinder in der Schule gemalt, das muss so in der dritten Klasse gewesen sein und das sah toll aus, also ja, Kinderbeutel natürlich, aber der schwarze Himmel und dann die brennende Brücken mit viel Orangetöne und das hat unsere Lehrerin damals recht nett gemacht, die hat nämlich das reihum im Klassenzimmer aufgehängt und hat vor jedes von den Beutel ein Teelicht gestellt und hat dunkel gemacht und dann hat das alles so geflimmert und es hat also sehr wild ausgeschaut, wahrscheinlich, weil es mir deswegen so gut gemerkt.
Das kann natürlich sein. Das ist ein eindrücklicher Lied.
Wo die Isar in München ankommt, die breitet sich ja dann erst in die Schotterebene aus eigentlich. Und zuerst sind noch die Nagelfluhwände, die sieht man noch da gerade bei Grünwald, wo der Georgenstein ist. Der Georgenstein ist auch so ein Felsen, ein damals gefährlicher, wo man eben dann den heiligen Georg als Patron genommen hat und gesagt hat, hoffentlich nicht so gefährlich. Ne? Das da und dann kommen die Nagelfluhwände, gerade bei der Menterschweig sind immer noch die hohen Wände auf der Seite, wo man das alte Flussbett sieht. Man muss ja immer sagen, es war ein glazialer Fluss, der Isar-Loisach-Gletscher, hat wahnsinnig viel Wasser dann dahergebracht, dass es tief eingeschnitten hat. Und in diese Wände eben der Nagelfluh, wo man ganz interessante Formationen hat, Höhlen und Schalen und Griffe, deswegen auch die schöne Boulderwand damals im Bayerbrunn, die eben nicht mehr ist. Aber da, diese Höhlen sind vor allem im Bereich von der Menterschweig. Und da gibt es also Gestalten, sage ich dir. Das Schnachermandel zum Beispiel, das hütet Goldschätze da drin, schnarcht eben immer, wenn man nahe kommt. Aber es sollen auch Räuberbanden so ihr Unwesen treiben. Und tatsächlich gibt es da so ein paar Höhlen. Man darf nicht mehr reingehen. Es ist abgesperrt, weil es eben Einbruchgefahr ist. Aber sehr, sehr spannend. Und das Spannende ist dann auch die Botanik dran. Also ich gehe ja nicht in die Höhlen, nein, ich gehe ja nur wegen der Botanik hier. Also das ist ja klar. Ne?
Ja,
das ist selbstverständlich. diese Isartalpflanzen, da findet man ganz viele Pflanzen, die eigentlich in die Berg sind, aber als Schwemmlinge runtergefahren sind. Zum Beispiel den Hirschzungenfarn, eine Lieblingspflanze von der heiligen Hildegard, haben wir ja schon drüber gesprochen, die hernimmt für Bronchialtrünke, das wird mit Wein aufgebraut, ganz eine tolle Pflanze und die wächst eben gerade da an der Menterschweig und am Georgenstein als Schwemmling, tolle Pflanze. Oder das Engelsüß oder Tüpfelfarn genannt, ist auch ein kleiner Farn. Im Südtiroler Volksglauben nach haben Engel die Pflanze vom Himmel runtergebracht, damit die Kinder vom Kadar und vom Husten geheilt werden. Auch eine große Heilpflanze und schmeckt eben ganz, ganz süß, wenn man draus einen Sirup macht.
Also Schwemmlinge heißt, da sind die Samen quasi auf der Isar mitgeschwommen.
Die Samen sind auf der Isar mitgeschwommen, teilweise auch Wurzelstücke, die mitgeschwommen sind. Irgendwann sind sie angelandet, gerade bei Hochwasser, Überschwemmungssachen. In die Auen werden die neigebracht und wachsen dann da. Also sehr spannend. Oder was da auch Spannendes wächst, gibt es tatsächlich außerhalb der Alpen eigentlich nur Richtung Menterschweig, ist die Pestwurz Sommerwurz. Das ist auch eine interessante Pflanze. Das ist mir eine Pflanze, die was anders macht als alle anderen Pflanzen. Die ist nämlich nur braun, ein bisschen weiß und vor allem gelb. und hat kein einziges Grün. Und das heißt, sie hat kein Chlorophyll drin. Und das Chlorophyll brauchen ja die Pflanzen, damit sie Photosynthese machen können. Das heißt, sie kann keine Photosynthese machen, diese Pestwurz, Sommerwurz, sondern dieser Vollschmarotzer. Die sitzt auf die Wurzeln von Pestwurzen drauf und saugt die vollkommen an. Also auch hochinteressant. Hat man auch erst im 19. Jahrhundert festgestellt, dass es Pflanzen gibt, die rein parasitieren. Also interessante Dinge machen.
Also es gibt ja Vollparasiten und Halbparasiten, so wie die Mistel zum Beispiel, ist ein Halbparasit.
Dieser Halbparasit oder der Augentrost ist ein Halbparasit, das sind eben immer die Pflanzen, die selber Photosynthese machen und nicht nur von einem anderen leben, aber eben diese Sommerwurzen, die sitzen voll auf einer anderen Pflanze drauf oder die Schuppenwurz, jetzt bei nach der Schneeschmelze, unter Haseln, unter Ulmen, auch diese sind Vollschmarotzer.
Jetzt ist die Isar ja ausgebaut worden, schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Teilweise sehr intensiv.
Ja.
Was ist denn eigentlich nur ursprünglich da im Münchner Gebiet?
Ja, also nur ursprünglich ist wenig im Münchner Gebiet. Wieder ursprünglich, darf man eher sagen. Mhm. Weil die Isar war eben gerade in der Mitte des 19. Jahrhunderts dann in so einem richtigen Kanal neubaut. Man hat gemeint, man muss die Isar bändigen. Es waren verschiedene Hochwasserereignisse auch. Zum Beispiel der Einsturz von der Schwanenbrücke im Jahr 1813. Das war im September, es waren mehrere Hochwasser nacheinander. Und da eben verschiedene Tiefdruckgebiete, die nacheinander gekommen sind. Und dann hat auf einmal diese Schwanenbrücke, die ist da jetzt beim Deutschen Museum, wo jetzt die Ludwigsbrücken ist, Leute haben geschaut, was los ist, wollten sehen, ob diese deutsche Eiche, Gasthaus zur Eiche, ob das abgeschwemmt wird. Mhm. Dann hat der Brauereikutscher gesagt, oh, die Brücke schwankt jetzt bloß nicht mehr drauf. Und es waren aber etwa 200 Schaulustige über diesen tosenden Wassern und die Brücke ist auf einmal eingestürzt und über 100 Leute sind dabei ertrunken.
Das ist eine Wahnsinnskatastrophe.
Eine Wahnsinnskatastrophe. Und dann 1899 war noch einmal ein Jahrhunderthochwasser, auch wieder im September, und am 13. September ist dann die Max-Josef-Brücken eingestürzt. Die Ludwigsbrücken ist dann auch noch eingestürzt. Also es sind Prinzregentenbrücken ist nur eingestürzt. Also es sind alle möglichen Brücken eingestürzt. Und dann haben wir gesagt, ja, also man kann das nur machen, indem dass man die Isar kanalisiert, dass man die bändigt. Und das ist aber gerade der falsche Weg gewesen, weil dadurch wird die auf einmal sehr, sehr reißend, macht eine große Sohle. Sie muss sich ausdehnen können, damit das Hochwasser verschwimmt. Und das haben wir mit der sogenannten Renaturierung von der Isar wieder angefangen eigentlich, dass jetzt seit ungefähr 15, 20 Jahren die Isar wirklich wieder ein Gebiet hat, um zu fließen. Das ist auf einmal jetzt diese schöne Weideninsel da am Flaucher. Ja, wenn es über die Isar über Ufer drüber geht, da passiert überhaupt nichts. Mhm. Und da ist tatsächlich München dann durch diese Renaturierungsmaßnahmen, durch das Wegbaggern der alten Kanäle, ist das eigentlich wieder eine sehr schöne Wildlandschaft geworden, die eben auch hochwassersicher ist. Und da ist auf einmal was Neues entstanden dann auch, also gerade im Gebiet von der Großhesloher Brücken bis zum Tierpark, da ist eine richtige Wildblumenfülle. Eine wunderschön, das ist ganz, ganz bunt, so im Anfang Juni, Mitte Juni, da sind Labkräuter duftende, die gelben, es sind Kartäusernelken, das sind ganz pinke, so shocking pink Pflanzen dazwischen, und man hat immer schon gewusst, dass da besondere Pflanzen sind. Im 19. Jahrhundert hat es sogar noch Edelweiß gegeben. Edelweiß, ja, die wachsen ja im Karwendel ganz
viel. Also
Edelweiß.
Schwemmlinge.
Als Schwemmlinge sind die da runtergekommen, sind natürlich weggeklappt worden, das ist ganz klar. Ja. Aber da ist einfach ein sehr guter sonniger Standort für Pflanzen, und da findet man richtig viele Alpenpflanzen dann auch noch. Und die Renaturierung, also eines der schönsten Ergebnisse, ist es eben diese Weideninsel jetzt, vor dem Deutschen Museum, die abgeschnitten ist vom Ufer. Manchmal, wenn es ganz niedriges Wasser ist, dann könnte man nüber warten. Aber vor allem ist es so ein bisschen ein Vogelreservat, finde ich immer, wo sie die Vögel richtig zurückziehen können und dann auch ihre Ruhe haben. Ja, wenn es dann weitergeht am Deutschen Museum, da gibt es sogar zwei Isars. Es gibt nämlich eine kleine Isar und eine große Isar. Die kleine Isar ist der Seitenarm, der südlich von der Museumsinsel von der großen Isar abgeleitet wird. Und die fließt dann nach dem Wehrsteg und der Praterinsel wieder zurück. Mhm. Also das ist auch ganz nett, dieses Inseldasein, und die Praterinsel, da ist ja dieser Spitz vorn, ein ganz schöner Platz für einen Sonnenuntergang zum Beispiel.
Und das Alpine Museum?
Und das Alpine Museum mag ich natürlich recht gern. Da ist ja die alte Höllentalangerhütten ist jetzt da wieder aufgebaut im Garten und die Biwakschachtel vom Jubiläumsgrad ist drum. Sehr spannend, auch die Sonderausstellungen immer wieder sehenswert. Und der Garten, ein geologischer Lehrpfad ist auch drin. Sollte man unbedingt besuchen, gerade auf der Praterinsel. Also zum Spazierengehen in der Stadt ist das schon was.
Und Sie haben eine gigantische Bibliothek mit alpiner Literatur.
Eine gigantische Bibliothek mit alpiner Literatur, den Nachlässen von verschiedenen Bergsteigern, die auch dann dem Alpinen Museum vererbt haben. Zum Beispiel der Ludwig Ramminger hat ja seinen ganzen Nachlass, das ist der Begründer von der Bergwacht in Bayern, der hat seinen ganzen Nachlass auch am Alpinen Museum oder am Alpenverein vererbt und das wird da alles aufbewahrt. Und da sind natürlich wahre Schätze noch, die man anschauen kann. Und dann wieder zurück an Isan, vielleicht noch ein Abstecher in englischen Garten und da am chinesischen Turm den Garten aus, den, ja, im englischen Garten den Abend ausklingen lassen, das war schon auch nicht. Wir fahren weiter aus München hinaus, Richtung Oberföhring, Unterföhring und zwischen Unterföhring und Landshut. Da kommt dann auch das nächste interessante Gebiet, wieder ein FFH-Gebiet, das liest man manchmal, es heißt Fauna-Flora-Habitat-Gebiet. Ist in der Natura 2000, werden diese vernetzt. Also das ist ein sehr schönes Projekt. Also diese FFH-Gebiete, wo interessant ist, ökologisch, wo bestimmte Arten leben können, also Lebensräume, die sollen vernetzt werden europaweit durch dieses Natura 2000, wie so ein Fleckerlteppich eigentlich. Und da kehrt eben dieses FFH-Gebiet der Isarauen von Unterföhring bis Landshut dazu. Das sind so 63 Kilometer entlang von der Isar, teilweise nur 200 Meter breit, vielleicht einmal 2,5 Kilometer breit. Und das Spannende ist, dass da eben noch die Auwälder sind, Hartholzauen, Weichholzauen und dann die sogenannten Brennen. Und die Brennen, das Auwälder kennt man noch, aber das, was Brennen sind, das ist meistens gar nicht mehr so bekannt. Das sind nämlich so Aufschotterungsbereiche. Kann man sich vorstellen, es ist die Isar entlang kommt immer ein Haufen Schutt, Schotter und Isarkiesel und die werden beim Hochwasser irgendwo abgelagert und das sind dann ja, wie so Huckerlen. Höher gelegene Aufschotterungen sind mager und trocken, weil eben, ja, das bleibt eben dann trocken, weil diese großen Hochwässer sind ja nicht so oft. Und da können eben ganz besondere Pflanzen sein, also eben wieder diese Spezialisten und eben meistens dann wieder Orchideen. Und die Orchideen sind deswegen eben immer so spannend, weil die vermutlich einen ganz wichtigen Part haben in dem Gesamtmykorrhiza. Dieses Mykorrhiza, von dem ich immer rede, dieses Pilzgeflecht, ist eben nicht nur im Wald, sondern ist auch unter Schotterwiesen, unter Trockenstandorten, unter Wiesen aller Art, dass einfach alle Pflanzen miteinander vernetzt sind. Und je mehr Orchideen, umso spannender, umso artenreicher. Orchideen sind auch für Tiere oft sehr, sehr wichtig, gerade wegen den Samen, weil sie irgendwelche Eiweißanhänger haben, die Ameisen brauchen und so. Und da wachsen gerade das Knabenkraut, die Fliegenragwurz, die Hummelragwurz, die Mückenhändelwurz. Mückenhändelwurz ist ja auch eine ganz spannende Pflanze. Da weiß man, dass die 45 verschiedene Aromastoffe drin hat und die zieht immer ganz bestimmte Fliegen oder Mücken an, die da zur Paarung animiert werden durch diese einzelnen Aromastoffe. Also eine Pflanze, die eigentlich mit den Tieren spricht. Auch sehr spannend.
Total.
Und der Duft ist da ganz, ganz eigen. Da wächst nämlich auch eine sogenannte Duftskabiose oder auch Orchideenskabiose genannt. Die Skabiosen, die kennt man eigentlich, die sind so lilane Pflanzen, schauen ein bisschen ja, fast langweilig aus. Witwenblumen sind auch so ähnlich, Knauzie, so lilane Knopferl. Aber diese Duftskabiose, die duftet wirklich wie eine Orchidee oder nach Vanille. Da geht man durch und denkt, was ist jetzt das? Und das Besondere an der Duftskabiose, die blüht eben bis in den Oktober rein und ist deshalb für die Insekten als ganz späte Tracht ganz, ganz, ganz wichtig. Also eine hochinteressante, spannende Pflanze. Und wenn man dann in die Weichholzaue weitergeht, da Richtung Moosburg schon, wo dann auch die Amper dazukommt und es alles ein bisschen feuchter wird, da geht man durch die Auenwälder und auf einmal denkt man sich, ups, ist da ein Knoblauch. Und dabei ist es der gekielte Lauch. Das ist eine der letzten großen Vorkommen von dem sogenannten gekielten Lauch. Das ist eine, hat dem Knoblauch ähnliche Pflanze, diese gleiche Pflanzenfamilie, hat ganz, ganz schöne lila-purpurne Glockerlblüten, blüht jetzt dann auch so ab Ende Mai ungefähr. Aber die Blätter sind länger da, sind so schmale Lanzettblätter und duftet eben nach Knoblauch und schaut aus, ja, wie so Zwergerl-Haustürglocken in Lilla. Sehr, sehr schön, ist eine seltene Pflanze, sehr selten. Und zwar deshalb, weil sie einfach ihre Standorte, diese feuchten Auenstandorte, nicht mehr so findet bei uns.
Von Moosburg geht es dann in Richtung Landshut, in die wunderschöne mittelalterliche Stadt, wo die Isar durchfließt. Und da gibt es ein ganz besonderes Hochwasserschutzsystem, nämlich die Isar Flutmulde. Weiß ich jetzt nicht, ob du die dabei hast. Fällt mir jetzt gerade ein, weil da haben wir in dieser Sendung schon mal drüber gesprochen.
Die kenne ich tatsächlich nicht so genau, weil ich gehe natürlich eher im Berg und schaue mir nur die ganz großen Highlights an und bin natürlich noch nicht über die Isar Flutmulde drüber gestolpert. Ich weiß nur, dass in Landshut die Isar in zwei Arme geteilt ist und innen drin ist eine richtig schöne Insel, wo man also sehr, sehr schön sitzen kann und die Isar genießen. Also ein richtiges Märchenland ist es fast.
Für mich persönlich noch schöner als München ist die wunderschöne Stadt Landshut mit ihren vielen historischen Häusern, ihren engen Gassen und der Trausnitz, die hoch über der Stadt thront und hoch über der Isar und so vieles erlebt hat in ihrer über 800-jährigen Geschichte. Tausende Flöße sind auf der Isar vorbeigezogen an Landshut. Und wir ziehen jetzt weiter von Landshut, nämlich in Richtung Isarmündung.
Und was, finde ich, da gerade in der Ecke von Landshut auffällt, die Isar wird träger, behäbiger. Die ist nicht mehr die wilde Spring ins Feld, wie es da, weil Scharnitz umgekupft ist und vielleicht nur bei Lenkriers vorbei, sondern es wird ruhiger. Man sieht auch langsam raus, es geht in Geilboden rein, man sieht über Getreidefelder weit hinweg und es ist eher grün und ja, es sind Gräser, es ist eine ganz andere Landschaft auf einmal geworden. Und auch der Blütenreichtum ist gar nicht mehr so da. Was da natürlich auffällt, auf einmal ganz viele Mohnblumen, jetzt im Frühjahr, dann im Sommer, wenn es kommt, das wunderschöne Rot auf die Felder, auf den Grünen. Ja. Und es ist eine spannende Pflanze überhaupt. Man sagt immer, ja, Klatschmohn, der ist sowieso überall. Aber den kennt man ja schon seit Tausenden von Jahren. Der ist wahrscheinlich schon seit der Jungsteinzeit ein Kulturbegleiter bei uns. Also begleitend der Isar, wo die Menschen gelebt haben, wo sie Ackerbau betrieben haben, weil da ja das Wasser da war. Sehr gute Wasserqualität, die Isar natürlich, inzwischen wieder. Aber man weiß, dass sie vor 3000 Jahren, 5000 Jahren als Grabschmuck in Ägypten hergenommen worden ist. Ja, es ist eine Pflanze, die hat uns immer schon begleitet und jetzt natürlich auch als Heilpflanze total interessant. Da gibt es den sogenannten Isenheimer Altar von den Antoniusbrüdern, wo dargestellt wurden die Heilmittel gegen das Antoniusfeuer, also die Vergiftung durch den Mutterkornpilz. Und da ist tatsächlich auch der Klatschmohn dargestellt, der rote, als Heilmittel, als schmerzlinderndes Heilmittel bei so Gangränentzündungen. Mhm. Also auch sehr, sehr spannend, ist ganz wichtig gewesen. Was die Isar da für Begleiter hat, das sind jetzt die Pappeln vor allem, die Zitterpappel, wächst ganz früh entlang. Zitterpappeln, die immer so wackeln, die Zitterblättel und sind immer in Bewegung. Man kann dann den Pappelgeschichten lauschen, was sie erzählen. Das, also finde ich ganz spannend. Die Blumensprache sagt, du bist das gewaltigste Plappermaul der Welt, also kein Wunder. Und es zittert deshalb so, weil die Blätter haben besonders lange Blattstiele und deswegen wackeln die so im Wind.
Die Zitterpappel, das ist ja die Espe.
Die Zitterpappel
ist ja die Espe. Da gibt es ja den Spruch, du zitterst wie Espenlaub.
Genau, du zitterst wie Espenlaub. Das ist genau diese Pflanze. Und dann haben wir aber noch ein Highlight, eben außerhalb dieser Ackerlandschaft, dieser Getreidelandschaft. Das ist das sogenannte Königsauer Moos. Das ist ein Niedermoorgebiet im unteren Isartal, da zwischen Dingolfing und Großkölnbach. Und da wachsen ganz typische Moorpflanzen wie die Mehlprimel, oder die Kuckuckslichtnelke ist einer der letzten Rückzugsorte auch für ganz seltene Tiere wie den Riedteufel. Das ist ein kleiner Schmetterling. Und es ist ein so wichtiger Ort, ökologisch gesehen, für ganz viele Vögel, die entweder im Winter da Station machen können. Das sind über 100 verschiedene Vogelarten, nutzen das im Winter als Rast- und Ruheplatz. Und dann kommen im Frühjahr die Kiebitze daher. Die Kiebitze, die man so selten sieht, die sind schon Ende Februar da. Und dann kommen die Brachvögel. Die Brachvögel, die man kaum mehr sieht, das sind mit den langen Schnäbeln und den hohen Stachseln, die brüten dann jetzt auch und sind aber dann Ende Juni schon wieder weg. Also eine interessante Pflanze und ein interessanter Vogel. Ja. Und die mögen besonders gerne einen Schmetterling, und zwar den Moorbläuling. Das ist ein kleiner blauer Schmetterling. Und dieser Moorbläuling wiederum, der braucht den großen Wiesenknopf, wo die Raupen dran sitzen. Also hängt wieder alles zusammen. Ohne diesen Wiesenknopf, Sanguisorba officinalis, also eine alte Heilpflanze, wie alles ist officinalis heißt. Dieser Wiesenknopf, der da steht, ernährt den Moorbläuling. Und ohne den Moorbläuling gäbe es wieder keine Brachvögel. Also höchst spannend und höchst komplex, diese ganzen Zusammenhänge. Und wenn man da die Spazierwege entlang geht, dann passiert noch was Komisches. Auf einmal riecht es nach Kakao.
Ah, wie gibt's das?
Ja, wieder eine Pflanze ist schuld. Und zwar die Purpur-Schwarzwurzel heißt die. Man kennt die Schwarzwurzeln als Gemüse, die haben so gelbe Blüten. Aber es gibt eben auch eine Varietät, das ist die Purpur-Schwarzwurzel, hat auch diese schwarze Wurzel, die innen so milchig ist, aber hat eine purpurfarbene Blüte und die riecht eben nach Kakao. Ist selten bei uns, wächst eigentlich fast nur da an der Isar und dann eher im südlichen Europa, ganz zerstreut, aber eine ganz tolle Pflanze. Ja, und dann gehen wir weiter. Dann kommen wir langsam nach Mamming. Mamming ist dann einer der ältesten Orte an der Isar, schon in der Frühzeit gegründet. Und diese Orte aus Ing, ne, da kennt man immer aus diese bajuwarischen Siedlungen. Ja. Da gab es einmal diese schöne Kolumne in der Süddeutschen Zeitung, wir Kinder aus Ing, fühle mich einmal so angesprochen, wo wir in die große weite Welt sind. Und jetzt sind wir doch wieder zurück in unser Ing gezogen. Also dieses Mamming. Und da mündet eine ganz reizender kleiner Bach ein oder ein kleines Flüsschen. Das ist nämlich die Alter. Die Alter kennt man gar nicht so, aber das ist hier wieder ein letzter Wildfluss eigentlich, bevor wir dann ins Donaugebiet kommen. Und da haben wir eine ganz, ganz reizende Seerosenlandschaft. Und so Seerosenlandschaften, dunkles Wasser und die weißen Blüten sind die größten Blüten mit bis zu 12 cm Durchmesser, die wir bei uns überhaupt haben. Ist einfach ganz verzaubert immer. Mhm. Seerosenlandschaften, die sind dazu geeignet, wenn man recht aufgewühlt ist, dass man zur Ruhe kommt. Die haben immer mit Ruhe zu tun. Sich hinzusetzen und auf einen Seerosenteich zu schauen, deswegen hat man die also gerne im Garten, bringt immer Ruhe in einem. Nur wenn man im Garten Seerosen hat, dann muss man schauen, dass man die viel düngt. Das sind sogenannte Starkzehrer, was aber wiederum in solche Altwasserarme sehr günstig ist, weil da könnten sie nämlich ganz viele Nährstoffe anreichern, was dann wieder zu Veralgung führt. Aber wenn jetzt da viel Seerosen sind, dann nehmen die Nährstoffe raus und es sind keine Algen mehr da. Und da bei Mamming gibt es noch was Spannendes, da ist nämlich der sogenannte Johannisfelsen.
Der wachsende Felsen.
Der wachsende Felsen, das ist ja wie eine Rippe, kann man sich das vorstellen. Und oben auf der Rippe, da fließt ein kleines Bächlein aus der Quelle runter und das liegt an einer Zusammenarbeit aus kalkhaltigem Wasser und bestimmten Moosen. Da fällt nämlich dann der Kalk aus und baut sich zu dieser Rippe auf. Also toll. Und diese Rippe heißt deshalb Johannisfelsen, weil man sie ist dargestellt tatsächlich auf einem Flügelaltar in der Dorfkirche St. Johannes in Usterling, ist der heilige Johannes eben vor diesem Felsen predigend dargestellt. Gut, dann haben wir also dieses geologische Highlight, also wirklich echt spannend, das anzuschauen. Spannend. Also Geologie live erleben, toll. Und dann gehen wir weiter zur Isarmündung und das ist ja eine Schau, ne? Eine richtig wieder renaturierte Landschaft. Auch das war kanalisiert einmal, haben wir festgestellt, diese Hochwässer, die kommen eben zustande, wenn die Flüsse nicht auskennen. Wir haben jetzt wieder viele Rückhaltebecken, also die Isar kann da über die Ufer gehen. Es sind Weichholzauen, es sind Hartholzauen, also die Weichholzauen, das heißt, es sind Bäume, die haben ein sehr weiches Holz, sind im Prinzip leicht zu bearbeiten, aber die können auch sehr viel Wasser aufnehmen, wie eine Weide, eine Erle. Mhm. Die stehen da unten, wo es häufig überschwemmt wird. Und weiter oben sind dann die Bäume, die vertragen nimmer so viel Überschwemmung. Das sind dann Eichen, Ulmen teilweise, die Hartholzauen. Mhm. Und dazwischen eben diese Brennen, aber auch so Sumpfwiesen. Und in diesen Sumpfwiesen, da wachsen zum Beispiel die Gladiolen. Die wilde Gladiole, eine der schönsten Wildblumen, die wir haben. Gladiolen kennt man ja aus dem Garten, ja, genau. Gartencenter, das sind aber Zuchtformen. Die wilde Gladiole hat eine viel schönere Farbe. Auch wieder in Shocking Pink. Also richtig so ein leuchtendes rosa, pink, lila. Und das Interessante ist die Knolle von der Gladiole, die hat nämlich ein Netz drüber, das schaut aus wie so ein Kettenhemd. Und die Gladiatoren im alten Rom, die haben das als Glücksbringer getragen, um nicht verwundet zu werden. Gladiator,
daher der Name.
Gladius, das Schwert, genau. Daher der Name von dem Ganzen. Und man hat es dann früher noch genommen, die Knolle als Zugmittel bei Spreißeln. Das darf man aber auf keinen Fall mehr machen, weil die ist vom Aussterben bedroht. Es gibt wirklich nur noch an der Hand abzuzählende Standorte. Und wenn man die sieht, dann geht man ganz tief in die Knie davor, dass man schön fotografieren kann. Aber sonst gar nichts. Und diese Auenwälder, eben der Weichholzauenwald, da ist einer der letzten großen Bestände der Schwarzpappel zum Beispiel. Die Schwarzpappel, ein ganz wichtiger Baum, der nämlich die Ufer auch befestigt. Das heißt, die Bäume sind dazu da, dass der Fluss nicht alles abschwemmt mit dem Hochwasser, sondern dass das alles verfestigt ist. Und die Pappel erträgt eben bis zu 200 Tage Überschwemmung im Jahr, was ganz schön viel ist. Kann die stehen, weil sie nämlich auch mit der Rinde Sauerstoff atmen kann und nicht nur aus den Wurzeln Sauerstoff aufnehmen muss. Und die kann etwas, das fasziniert mich ja irre. Es gibt Pappeln, also diese Schwarzpappeln, die von einem Schädling namens Schwammspinnerraupe befallen ist. Ne? Und dann kann aber dieser Baum Blattduftstoffe produzieren und die riecht nach Mottenartig, Mottenkugeln, da die Song. Das holt aber wieder sogenannte Brackwespen, die lockt es an und die kommen her und legen dann ihre Eier in die Raupen von diesen Spinnern und können damit die Pflanze befreien von ihren Schädlingen.
Das ist faszinierend.
Also toll, wie das alles zusammenwirkt. Und inzwischen ist jetzt an der Isarmündung ein Infohaus aufgebaut, das Infohaus Isarmündung. Und da wird eben gezeigt, wie jetzt die Isar renaturiert ist, wie sie das Hochwasser aufnimmt, dass eben nicht Isar-Hochwasser und Donau-Hochwasser zusammenkommen seit dieser Renaturierung. Und seitdem sich die Isar eben auch ausdehnen kann, gibt es auch weniger Hochwasser direkt an der Donau. Eine total spannende Sache. Und die Mündung selber, wenn man sie anschaut, ich finde es also immer erstaunlich unspektakulär. Da fließt halt einfach die Isar zusammen mit der Donau. Und es ist keine blaue Donau, sondern die ist braun. Und die Isar ist da jetzt auch nicht grün, sondern die ist auch irgendwie da. Also es könnte mehrere Sums dahinter sein.
Habe ich mir eigentlich so viel sichtbar eigentlich gar nicht. Also es ist, ja, wie du sagst,
ja, nicht so spektakulär. Das tut man dann immer direkt leid, weil aber vielleicht ist das interessant in dem Nicht-Spektakulären. Und da muss ich dann an den Hermann Hesse denken, der mal geschrieben hat über die Isar, ein sehr schöner Fluss, oft habe ich ihm zugehört, oft in seine Augen gesehen und immer habe ich von ihm gelernt.
Es geht auf Mittag zu. Jetzt müssen wir uns ein bisschen schicken. Liebe Astrid, vielen Dank, was du uns für das, was du uns alles erzählt hast, über die Isar von den Quellen bis zur Mündung. Jetzt interessiert uns noch, wie kann man denn die Isar am besten erleben? Wenn jetzt jemand Lust gekriegt hat, Mensch, das würde ich mir auch gerne mal anschauen, wie macht man es am besten?
Also wenn man wirklich alles von der Isar sehen will und das live und in Farbe sozusagen, am besten mit dem Radl. Und da gibt es den Isar-Radweg, der ist richtig schön ausgeschildert. Das sind 5 Tagesetappen von der Quelle bis zur Mündung. Am ersten Tag fahren wir Mittenwald, Scharnitz, Isar-Ursprung. Dann am zweiten Tag Mittenwald, Bad Tölz. Dann Bad Tölz, München, München, Landshut und dann Landshut, Deggendorf. Das geht eigentlich ganz gut. Es sind da immer Übernachtungsmöglichkeiten in dem Bereich da. Und was ich da an dem Radweg so schön finde, es geht einmal richtig in die Natur hinaus und dann geht es wieder durch die wilden Innenstädte, wo man am Kabelsteg sitzen kann mit seiner Brotzeit. Mir hat es besser gefallen, von der Mündung raufzufahren. Das ist natürlich ein bisschen anstrengender, weil man den Höhenunterschied retour hat und man dann in der Natur landet. Aber man kann immer andersrum fahren. Das strampelt sich ganz schön und ganz einfach und ist tatsächlich auch mit Kindern nett zu machen, weil man kann die Quartiere ja vorher schon buchen.
Ich kann mir vorstellen, wenn man da 5 Tage an einem Fluss radelt, dass das unglaublich erholsam ist. Da kann man richtig aus dem Alltag austreten?
Auf jeden Fall. Also mein Sohn ist letztes Jahr die Donau entlang nach Budapest geradelt von daheim aus. Er war ganz begeistert von der Donau. Und also das traue ich mir nicht zu. Gell? Aber die Isar, das hat mir schon sehr gefallen. Und wenn man sich da Gedanken macht, also gerade mit, wie Hermann Hesse gesagt hat, dass man dem Fluss zuhört, der Isar zuhört und da immer Neues drüber lernt und sie ja, philosophische Gedanken auch auf einmal daherkommen. Das hat mir sehr gefallen. Mhm. Und wenn man radelt, ist man eben nicht drin, dass man ständig da sein muss, sondern man kann seine Gedanken fließen lassen.
Vielen herzlichen Dank, dass du wieder da warst, liebe Astrid Süßmuth. Wann kommst du das nächste Mal? Im Mai?
Im Mai, am 8. Mai, da haben wir ein ganz schönes Thema, der Mai, seine Musik und seine Pflanzen.
Sehr schön, da werden wir uns auch über Marienpflanzen unterhalten.
Über Marienpflanzen, Walpurgispflanzen gehören natürlich auch dazu, die jetzt dann schon weiter sind. Müssen wir im April noch ein bisschen vorsorgen, gell? Aber dann wird es brav im Marienmonat. Und natürlich kommen wir zu den Klassikern wie Weißdorn, da kommen wir nicht vorbei, was damals alles Interessantes war.